Ich sag mal, in einer idealen Welt würden wir alle ja wollen, dass die Unternehmensstrategien der Realwirtschaft alle Nachhaltigkeitspotenziale in sich tragen. Also dass nicht zwei Welten gebaut werden, eine Unternehmens- und eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern es integriert ist. Also das wäre das Idealbild.
Moin, Servus und Hallo zum Grün Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
Dieses Mal geht es im grünen Mikro um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung CSRD. Für viele Akteure ist die CSRD-Richtlinie der Europäischen Union hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen ein Schreckensgespenst. Wir haben uns deshalb ins grüne Mikro einen Profi in Sachen Nachhaltigkeitsberatung eingeladen, und zwar die Nachhaltigkeitsberaterin Marie-Lucie Linde. Sie berät mit ihrer Agentur Unternehmen bei den Themen Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeitsbericht, CSRD und Transformation. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Portale LiveWerde und JobWerde. Jetzt viel Spaß mit dem Grünen Mikro und der heutigen Gästin Marie-Lucie Linde. Ja, moin Marie, herzlich willkommen zum Grünen Mikro.
Schön, dass ich da sein darf.
Das zweite Mal tatsächlich. Ich habe dich eingeladen zum Großthema Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD. Und bei dir ist natürlich auch in den letzten Jahren auch viel passiert. Da kannst du uns gleich mal so ein bisschen abholen, ein kleines Update geben. Aber für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, sag doch noch mal kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Also mein Name, voller Name ist Marie-Lucie Linde. Ich bin seit jetzt schon tatsächlich über 10 Jahren Nachhaltigkeitsexpertin, hört sich merkwürdig an. Genau, ich habe Nachhaltigkeit erst im Unternehmen bei einem Fachverlag machen dürfen, also umsetzen dürfen, bin aber jetzt seit einer Weile schon Nachhaltigkeitsberaterin, also unterstütze Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien, Managementstrukturen, Kommunikation rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und dabei ist natürlich dieses schöne Thema CSRD, CSRD, wie man es nennen mag, eben auch dabei.
Du hast dich auch ja, in den letzten Jahren selbstständig gemacht, bist heute in deiner Agentur Next Blooming tätig und bist unter anderem auch noch für eine Genossenschaft tätig, für die Sustainable Natives. Über die hattest du auch schon im letzten Podcast mal berichtet. Ja, hol uns auch da nochmal ab. Was macht Next Blooming und was macht Sustainable Natives?
Ich gehe gerne mal in der Chronologie, weil Sustainable Natives war vor Next Blooming da. Also seit 2017 habe ich, oder in 2017 habe ich mit 12 anderen Mitgliedern die Sustainable Natives gegründet. Wir sind eine genossenschaftlich organisierte Transformationsberatung für die nachhaltige Transformation in dem Sinne und haben uns als eine Form von Plattform, also jetzt nicht Plattform im Sinne von digitaler Plattform, sondern vernetzender Plattform von Experten und Expertinnen zusammengefunden, um die Kräfte für unsere Kunden zu bündeln. Sprich, wir haben Klimaexperten, Strategen, Coaches, Leadership-Experten, Kulturexperten und bei uns in der Genossenschaft versammelt, und wir unterstützen eben auch größer angelegte Unternehmen an verschiedensten Stellen zum Thema Nachhaltigkeit. Und genau in diesem Zuge habe ich eben meine Geschäftspartnerin Antje Meyer kennenlernen dürfen, war mit ihr auch im Vorstand des Sustainable Natives. Sie ist also auch in der Genossenschaft aktiv, und wir haben uns dann zusammengetan, nochmal feiner, kleiner, eine kleine Boutique-Agentur oder beziehungsweise Innovationsberatung für nachhaltiges Handeln mit Next Blooming zu gründen, wo wir als GmbH etwas klassischer auch ein bisschen schneller unterwegs sind, weil wir bei der Genossenschaft ja auch sehr partizipativ und wir versuchen, soziokratisch zu sein. Das heißt, das hat alles manchmal auch so seine Wägbarkeiten und dauert etwas länger, und wir wollten ein bisschen schneller werden, und wir wollten vor allem noch ein Stück weit den ko-kreativen Ansatz noch weiterbringen und haben dann bei Next Blooming die Ko-Kreation in den Mittelpunkt gestellt, aber haben eben auch unsere Themenschwerpunkte rund um Nachhaltigkeit, Leadership und Kommunikation, die für uns das Kompetenzset schlechthin sind, um nachhaltige Transformation voranzubringen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr seid so eine Art Boutique, habt euch dementsprechend auch auf ein paar Themen spezialisiert und fokussiert. Auf die Themen wollen wir uns heute auch mal beschränken. Hol uns doch mal ab. Was ist aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Profis, eine zeitgemäße Nachhaltigkeitsstrategie?
Boah, die Frage ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage, weil je nachdem, welchen Anspruch man gerade hegt, kann man das jetzt in verschiedene Richtungen beantworten. Also eine gute Nachhaltigkeitsstrategie ist eigentlich eine, die nicht Nachhaltigkeitsstrategie heißt, sondern eine nachhaltige Unternehmensstrategie, wenn man mal den Anspruch sehr hoch setzt. Sprich, man würde oder ich sag mal, in einer idealen Welt würden wir alle ja wollen, dass die Unternehmensstrategien der Realwirtschaft alle Nachhaltigkeitspotenziale in sich tragen. Also dass nicht zwei Welten gebaut werden, eine Unternehmens- und eine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern es integriert ist. Also das wäre das Idealbild. Wenn man jetzt aber mal auch da die Realitäten walten lässt und weiß, dass eben das noch sehr weit weg ist für viele und noch einfach zu schwer ist, das auch in der integrierten Form zu sehen, ist eine gute Nachhaltigkeitsstrategie natürlich eine, die die wesentlichen Themen des Geschäftsmodells und die wesentlichen Potenziale im Positiven, aber mal auch im Negativen gesprochen, also da, wo auch am meisten Schaden verursacht wird, adressiert, sehr ehrlich und eben auch sehr ambitionierte Ziele nach vorne trägt, um zu gucken, wie man eben idealerweise nicht nur weniger Schaden anrichtet, sondern wenn man jetzt da auch wieder ein bisschen Ambition reinsetzt, wie kann man da auch vielleicht sogar regenerative Ziele setzen, sprich auch noch Positives für Mensch und Umwelt tun. Das ist natürlich immer das Idealbild. Und ich würde sagen, das ist auch das, was eine gute Nachhaltigkeitsstrategie beinhalten sollte. Also die wesentlichen Themen wirklich und auch ein Stück weit schon auch Ambitionen, weil ich glaube, so dieses über dem Mittelmaß plätschern, ist, glaube ich, am Markt auch nicht mehr so der State of the Art.
Was würdest du denn sagen, so aus dem Gefühl heraus, aus deiner Praxiserfahrung, von klein bis groß, also wirklich von Startup bis hin zum Konzern, wie viele Unternehmensstrategien haben schon oder beinhalten schon nachhaltige Elemente oder sind insgesamt nachhaltig gedacht?
Also ich würde mal sagen, Startups haben tatsächlich schon viel, viel öfter einen nachhaltigen Business Case im Kern, weil das ganz oft das die Motivation ist, ein Startup zu gründen, weil man irgendwie, ne, die Welt besser machen möchte. Also das sieht man ja ganz viel, dass auch so aus Startup-Sphären auch sehr viele faire Produkte oder nachhaltigere Produkte entstehen. Deswegen glaube ich, in der Startup-Sphäre, wenn wir jetzt mal nicht nur bei den Techies gucken, dann ist das schon, glaube ich, sehr oft so, dass da einfach Nachhaltigkeit im Business Case mittendrin steckt als Grundidee und als Anspruch. Bei, sage ich mal, der altetablierten Wirtschaft, Mittelstand und auch Konzernen, glaube ich, ist die Transformationsaufgabe einfach eine andere, ne? Weil die müssen wirklich etwas Tradiertes nochmal verändern, Prozesse und Ähnliches alles nochmal überdenken und auch vielleicht zum Teil über den Haufen werfen. Und ich glaube, deswegen ist der Prozess bei dieser alten Wirtschaft, wenn du so willst, glaube ich, einfach ein bisschen träger, als es in der Startup-Szene ist, würde ich so grundsätzlich erstmal sagen.
Also mittlerweile ist ja die Situation so, dass selbst börsennotierte Unternehmen extrem auf Nachhaltigkeit gucken müssen. Gab schon viele Fälle, dass der Börsenkurs in die Höhe oder stabiler geworden ist aufgrund von nachhaltigen Bestrebungen. Also selbst da spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Jetzt sind wir ja mittlerweile in so einem Moment angekommen, wo die großen Unternehmen gar nicht mehr anders können. Die müssen einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Und sie müssen eine Nachhaltigkeitsberichterstattung machen. Die Kleinen sind davon mittlerweile noch ausgeschlossen. Also jetzt ein Startup macht es meines Wissens nachher, ist es momentan noch eine komplett freiwillige Geschichte. Aber da kannst du uns ja vielleicht auch mal so ein bisschen ein kleines Update geben, wie jetzt da eigentlich der Status quo gerade ist. Wie könnt ihr denn jetzt eigentlich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung die Unternehmen, wenn sie da noch keine Vorerfahrungen, keine Kenntnisse drin haben, wie holt ihr die ab und wie könnt ihr die da unterstützen?
Okay, das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich fange mal bei der ersten Frage an. Also grundsätzlich, ich glaube, mittlerweile hat dieses, ich würde schon fast sagen, das Schrecken der Unternehmensflure ja auch seine Bekanntheit gemacht, durchaus auch in den Medien, sodass diese neue Berichtspflicht, also die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, CSRD, wie man sie nennen mag, ist ja relativ bekannt. Und was tatsächlich viele nicht wissen, ist, dass wir eigentlich ja schon eine Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit haben, die Non-Financial Reporting Directive, aber die hat nur eine sehr kleine und feine Gruppe an Unternehmen betroffen, also ganz viele eher so in Richtung Bankenwesen, Versicherungen und kapitalmarktorientierte. Und die CSRD hat das Ganze jetzt sozusagen nochmal auf die nächste Stufe gestellt und hat vor allem den Anwenderkreis größer gemacht. Sprich, wir sind jetzt wirklich bei den großen Unternehmen, die entweder, also die müssen zwei von drei Kriterien erfüllen, also mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 50 Millionen Umsatz oder mehr als 25 Millionen Bilanzsumme. Wenn zwei davon sozusagen überschritten sind von diesen Schwellenwerten, ist man in der Berichtspflicht drin. Und das macht dann summa summarum in Deutschland an die 15.000 Unternehmen, die jetzt von dieser Berichtspflicht betroffen sind. Und auch wie beim letzten Mal gibt es natürlich diese Trickle-Down-Effekte, dass natürlich auch indirekte Berichtspflichten entstehen, weil wenn die wieder an ihre Lieferanten herantreten, weil sie Daten brauchen oder auch Informationen brauchen, dann schlägt das entsprechend auch seine indirekten Kreise. Das heißt, da ist schon wirklich eine massive Gruppe an Unternehmen auch tatsächlich jetzt angesprochen und aufgerufen, diese Berichtspflicht zu erfüllen. Und dann zu deiner zweiten Frage, ja, wo anfangen, wo aufhören, ne? Also das ist, kommt immer ein Stück drauf an, wo steht das Unternehmen, was berichtspflichtig ist, gerade selbst. Also die einen stehen vielleicht ganz am Anfang, sind jetzt sozusagen erstmal wachgerüttelt worden, ein Stück weit durch diese Pflicht, durch diese Compliance-Aufgabe. Und starten bei fast null. Ja, also müssen wirklich erstmal grundsätzlich verstehen, was wird hier von mir verlangt, was will überhaupt diese Berichtspflicht. Das muss man ja auch erstmal alles verstehen, was die Hausaufgaben sind, die da drin stecken. Das heißt, manchmal ist es ein reines erstmal abholen, Verständnis schaffen für diese Berichtspflicht, für die Aufgabenstellung und auch für das, was es bedeutet im Unternehmen, je nach Reifegrad. Und dann gibt es natürlich auch die, die sind schon lange freiwillig mit GRI oder DNK-Berichterstattung unterwegs. Die müssen jetzt sozusagen einfach nur diesen Step-up machen. Und die muss man nicht mehr bei Pontius und Pilatus irgendwie abholen oder ganz bei der Ursuppe der Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern mit denen steigt man wirklich sehr scharf, sage ich mal, mit den prozessualen und inhaltlichen Anforderungen, die uns da dieser neue europäische Berichtsstandard mitgibt, eigentlich an. Und deswegen, wie fängt man an? Also wir hören immer erstmal sehr stark den Unternehmen zu, wo stehen die gerade? Und von da aus muss man dann wirklich gucken. Und dann kommen natürlich so klassische Aufgabenstellungen wie Wesentlichkeitsanalyse, Datenstrategie entwickeln, Daten erfassen, vielleicht sowas wie eine Pilotberichterstattung machen, was auch immer. Also das ist ja variiert sehr, sehr stark, je nachdem, was das Unternehmen gerade schon wirklich mitbringt.
Jetzt sagst du, jetzt sind 15.000 Unternehmen davon aktuell direkt betroffen, aufgrund von
In Deutschland,
Lieferketten,
genau.
genau, aufgrund von Lieferketten, und dass eben dann das große Unternehmen schaut, dass dann auch ja, eben beispielsweise die Lieferanten, auch wenn sie kleiner sind, halt dann trotzdem deren Standards entsprechen, schlägt sich das nach unten durch. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch bei vielen Unternehmen so eine Art Überregulierung hervorbringt und dass die Unternehmen vielleicht eher sagen, Mensch, Leute, wir haben schon so viel zu tun, ja, jetzt auch noch das? Oder wird es eher insgesamt positiv wahrgenommen, aber es sind vielleicht noch hier und da irgendwie Fragen, wo man dann einen Profi braucht?
Also ich sage mal, dieser Case von ein berichtspflichtiges Unternehmen geht an die eigene Lieferkette oder an die Lieferanten. Den Case muss man offen gestanden sagen, den gab es auch vor CSRD. Also jetzt zu behaupten, dass das jetzt erstmalig in die Komplexität und Tiefe geht, wäre gelogen. Es gab schon vor CSRD Zeiten, die großen Konzerne, die ihre Marktmacht da auch benutzt haben, um entsprechende Offenlegungsanforderungen Richtung Lieferanten durchzudrücken. Und zu blackmailen, sage ich jetzt mal, nicht blackmailen, sondern auf eine Blacklist zu packen, wenn man tatsächlich diesen Anforderungen nicht nachkommt. Ne? Also das hat die CSRD jetzt nicht mit sich gebracht. Was natürlich schon da ist, dass die Tiefe und die Datenpunkte, die da abgefordert sind, schon einfach viel mehr, also viel präziser werden und auch eine andere Tiefe bekommen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das jetzt nicht alleinig auf die CSRD zurückzuführen. Was jetzt natürlich den Aufwand für ein Unternehmen, was jetzt einer CSRD-Berichtspflicht gerecht werden muss, betrifft. Natürlich sind das Aufwände, aber wir sagen da tatsächlich auch immer, vor ein paar Jahrzehnten war die Finanzberichterstattung auch nicht an dem Punkt, wo sie heute steht. Und da musste man auch Geld in die Hand nehmen, Ressourcen aufbauen, Teams aufbauen, um das Ganze auf die professionelle Ebene zu bringen, wie es heute ist. Das heißt, wir sind jetzt einfach nur in der Nachholarbeit, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft.
Jetzt gibt es ja in dem Punkt gibt es ja natürlich auch wieder viele Vorwürfe in Richtung Politik im Thema Überregulierung. Wir lähmen uns sozusagen innerhalb Deutschlands. Der Rest der Welt, der schaut gar nicht so sehr auf das Thema Nachhaltigkeit. Also wenn man Richtung China blickt und vielleicht sogar auch jetzt Richtung USA. Wie siehst du das? Tun wir hier, also lähmen wir uns tatsächlich und schlägt sich das vielleicht auch momentan eher negativ auf die Wirtschaft aus? Oder ist es halt eine Sache, um die kommen wir nicht drum rum, aber müssen halt trotzdem schauen, dass der betriebliche Prozess nicht darunter leidet? Also gerade wenn man eben dann auf die anderen Kontinente, auf die anderen Länder schaut.
Also bei Next Blooming und auch bei Sustainable Natives, wir sind da grundsätzlich erstmal auf der, in der Haltung zu sagen, wir glauben daran, dass die Regulatorik richtig ist. Also wenn wir aus einer Freiwilligkeit heraus die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder das Thema ebenbürtig gemacht hätten zu den klassischen finanziellen Entwicklungen in Unternehmen, dann bräuchten wir das heute nicht. Also wir haben das aus der eigenen unternehmerischen Kraft heraus offensichtlich nicht geschafft. So, das heißt, dieses Level Playing Field haben wir nicht erzeugt und deswegen ist es irgendwo auch nur fair für all die, die jetzt freiwillig schon so viel investiert haben, das nachzuziehen. Deswegen die Regulatorik und aus der Regulatorik und dem Kontext des European Green Deals macht die CSRD schon Sinn, weil sie soll ja grundsätzlich eine Transparenz schaffen, damit Gelder in nachhaltige Assets, also in nachhaltige Unternehmen gelenkt werden können. Die Motivation der CSRD und des Green Deals sind also gut und richtig. Was man jetzt tatsächlich, und da sind wir in unserer beratenden Tätigkeit auch sehr, sehr, sehr ehrlich und kritisch, also es ist zwar gut gedacht, aber zum Teil schlecht gemacht worden. Sprich, die EFRAG, die Arbeitsgruppe, die da von der Europäischen Kommission beauftragt wurde, ja diese europäischen Standards und damit ja auch so ein bisschen die Anforderungen zu prägen, die ist ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen. Also man hätte mit wesentlich mehr Pragmatismus, mit wesentlich einfacheren Systemen, glaube ich, das Gleiche erreichen können. Das heißt, man hat da schon was sehr Technokratisches entwickelt. Und das kann man durchaus auch kritisieren, weil wir haben vor Zeiten der CSRD auch Wesentlichkeitsanalysen durchgeführt. Und die ESRS, also der Berichtsstandard, macht da jetzt einen sehr technokratischen Prozess draus, wo am Ende die ähnliche Ergebnisse mit sehr viel Menschenverstand und Systematik rausgekommen oder rauskommen wie auch zuvor schon. Das heißt, da ist die Frage, in welcher Verhältnismäßigkeit sind diese Aufwände. Jetzt kann man das aber auch sozusagen blöd finden und auch sagen, das ist, wie gesagt, nicht immer gut gemacht worden. Da wäre ich definitiv auf der Warte auch. Und gleichzeitig glaube ich daran, dass diese Impulse und diese Themen, die da angesprochen werden, durchaus auch als Chance ergriffen werden können von den Unternehmen. Also wenn man einmal loslässt und sagt, so ja, das ist jetzt Aufwand, ne, und dann aber auch anerkennt, okay, den Aufwand haben wir irgendwann mal in unsere Finanzberichterstattung auch gesteckt, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach dran, dann können Unternehmen daraus auch einfach viele Mehrwerte nochmal schöpfen. Aber man muss es einfach anerkennen, real gesehen, für viele ist es einfach gerade sehr überfordernd, weil die CSRD ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern in vielen politischen Unwägbarkeiten, die die Unternehmen ja gerade auch belasten, von hohen Energiepreisen, von Energieumlagen, von politischen Förderlandschaften, die so unsicher sind. Ich meine, wir müssen gar nicht erst auf unsere jetzige aktuelle politische Situation gucken. Das ist für die Unternehmen einfach natürlich sehr belastend, so viel Anforderungen, die auf sie zukommen und Unsicherheiten damit auch, weil auch mit der CSRD sind viele Dinge noch nicht sicher, weil auch hier wichtig zu verstehen ist, auf europäischer Ebene ist die CSRD schon in Kraft und muss eigentlich noch in deutsches Gesetz überführt werden. Und da hinkt Deutschland noch hinterher. Also es gibt mittlerweile ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil die deutsche Politik es nicht geschafft hat, dieses Richtlinienumsetzungsgesetz zu verabschieden. Also sprich, da ist noch unglaublich viel unsicher. Und deswegen kann ich durchaus verstehen, wenn Unternehmen sagen, es ist sehr viel gerade und es ist wirklich, musste es in der Form passieren. Das kann ich, diese Stimmen kann ich durchaus verstehen.
Also ich finde, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die CSRD am Ende des Tages oder momentan noch ein zahnloser Tiger ist. Klar, es greift bei den großen Unternehmen und die müssen auch was tun. Aber wenn wir uns jetzt mal wirklich die tagesaktuelle Politik anschauen, gestern ist Trump wieder zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden, dann wird unsere Regierung aufgelöst. Da stellt man sich ja schon die Frage, und wenn man Trumps Einstellung zu dem Inflation Reduction Act sich anschaut, dann bedeutet es eher, dass der auf jeden Fall reiserückwärts antreten wird und eben nicht da irgendwie proaktiv jetzt noch mehr in Richtung nachhaltige Wirtschaft tun wird. Das heißt also, am Ende des Tages sind wir hier in Europa vielleicht mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen allein auf weiter Flur. Was uns, so wie du sagst, jetzt erstmal viel Zeit kostet, viel Geld kostet, und wir uns ja am Ende des Tages irgendwie fragen müssen, welche Mehrwerte entstehen daraus? Ja, also wie kann auch wirklich, wenn man es jetzt mal nur auf die Wirtschaft fokussiert oder konzentriert, welche wirtschaftlichen Vorteile entstehen für uns auf dem Weltmarkt dadurch?
Also ich will jetzt da nicht den Vergleich ziehen, so wie sich die EU oder Europa in den Verteidigungsstrukturen emanzipieren muss, muss es sich vielleicht auch da ein Stück weit emanzipieren. Wir sind ein globalisierter Markt, dementsprechend ist die Frage total berechtigt und es gibt ja auch verschiedene Lösungen aus der Europäischen Kommission oder aus der EU heraus, auch da wieder sozusagen auch etwas zu kompensieren im globalen Markt, ne, dafür, dass wir mehr investieren in die nachhaltige Transformation. Aber ich glaube, das ist immer sehr müßig, diese Diskussion zu führen, von wegen, so lohnt es sich. Also ich bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich mir sage, okay, ein Unternehmer, der sagt, okay, ich kann da gerade für den Moment vielleicht nicht investieren, okay, fair enough, aber das langfristig, sage ich mal, produzierende Unternehmen oder grundsätzlich Unternehmen, die nicht darauf achten, dass sie mit ihrem Tun nicht die Umwelt oder Menschen sozusagen zu Schaden bringen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das eine Wirtschaftsweise wirklich tragfähig bleiben wird. Das heißt, dieser Begriff der Zukunftsfähigkeit ist ja eigentlich der zentrale Moment. Und ich finde, jeder Unternehmer investiert immer sehr bewusst in Digitalisierung, in Innovation aufgrund oder um zukunftsfähig zu sein. Und ich finde, da ist das Thema der nachhaltigen Transformation ja genau das gleiche Thema. Und da kommen ganz viele Strömungen, die alle in dieses Thema ja reinfallen. Also ich meine, mittlerweile ist ja Nachhaltigkeit ein Buzzword und alle sagen, don't call it Nachhaltigkeit, weil man kann es schon nicht mehr hören und man verdreht die Augen. Aber alle Themen, die wir gerade auf den Agenden haben, sind doch eigentlich auch Themen, die eben in diese nachhaltige Unternehmensführung reinwirken. Also sprich das Thema Fachkräftemangel. Ja, es sind immer mehr junge Menschen, die purpose-orientiertes Arbeiten suchen. Die wollen sinnhaft, die wollen den Planeten mit ihrer Arbeit nicht kaputt machen. Ja? Sprich, allein darauf braucht man ja eine Antwort. Sonst hat man eben nicht mehr die qualifizierten und, sage ich mal, tatkräftigen Menschen an der eigenen Seite. Und dann ist das Geschäftsmodell auch sehr dekorativ. Also ich glaube, das ist jetzt nur so ein Beispiel, um das mal aus diesem sehr aus dieser Öko-Ecke rauszuholen. Aber ich glaube, dieses Warum Nachhaltigkeit, da Da merke ich auch selber in meiner Beratung, da bin ich fast schon echt müde, das wirklich noch zu diskutieren, dass das natürlich jetzt gerade in den aktuellen Situationen nicht immer auf der Prio-Liste oben stehen kann oder auch vom Investment nicht immer das größte Budgettöpfchen sein kann. Fair enough, kann ich alles nachvollziehen, aber ich glaube, da müssen wir langsam auch diese Reife haben und ich habe das Gefühl, dass wir das kriegen, einfach zu sagen, natürlich muss das eine der Zukunftsaufgaben sein. Also da gibt es doch nichts zu diskutieren. Wie wir das jetzt gestalten, politisch, wirtschaftlich, als Europa, als EU oder auch in Deutschland, das sind natürlich die größten Fragestellungen. Und ich meine, da haben wir ja gesehen, dass das politisch eben einfach nicht so einfach ist. Selbst wenn Grüne in der Politik sind, dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist, nur weil da steht, die Grünen sind Teil dieser Politik. Also ich glaube, das ist nur eine einfache Frage mit eher komplexen Antworten.
Ja, also mich interessiert es deshalb, weil du natürlich irgendwie da an der, ja, an der vordersten Front bist und die Leute berätst und im Zweifelsfall ja vielleicht sogar motivieren musst, ja. Natürlich steht da irgendwie auch so ein bisschen so die Zukunftsfähigkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit, ja, wenn halt auf den anderen Teilen dieser Welt halt da irgendwie ja, die Bereitschaft, was in Richtung Nachhaltigkeit zu tun, ja, oder halt auch wirklich eben verantwortungsvoll zu wirtschaften, wenn die Bereitschaft da immer kleiner wird. Und ich glaube, das wird jetzt halt, das wird in Amerika passieren und das wird in China passiert, ja. Und das schlägt sich natürlich auch in einer globalisierten Welt auf uns nieder. Ja? Wir können natürlich jetzt schauen, dass wir da irgendwie einen geschlossenen Raum haben und sagen, okay, innerhalb Deutschlands funktionieren wir aber so oder innerhalb Europas funktionieren wir so, aber in einer globalisierten Welt, glaube ich, ist es dann halt schwierig, wenn der restliche Teil nicht mitmacht. Deshalb frage ich mich, wie geht man da wirklich, also wie schätzt du es ein? Meinst du, die Zeiten werden jetzt schwerer beispielsweise durch die US-Wahl?
Ich finde, also das ist jetzt natürlich alles noch sehr frisch, ne? Aber ich habe, als das gestern in den Nachrichten kam, habe ich halt gedacht, so, naja, wir hatten ja schon mal 4 Jahre Trump. Na, ja, der ist aus dem Klimaabkommen ausgestiegen und Co., aber hat es jetzt wirklich so massiv Dinge zurückgeworfen? Ich glaube, wir hatten alle schlimmere Befürchtungen, als es dann gekommen ist. Ne? Deswegen mag ich da gerade noch gar nicht in diese Horrorszenarien gehen, die du ja so ein bisschen andeutest. Ne? Aber natürlich ist das eine schwierige Frage. Und ich glaube, in der globalisierten Welt ist es natürlich so, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, wir machen uns hier unser kleines Leuchttürmchen, unsere bunte Nachhaltigkeitswelt in Europa und der Rest ist uns egal. Das funktioniert natürlich nicht. Und gleichzeitig, und das ist dann vielleicht schon fast esoterisch oder so ein bisschen auf einer anderen Ebene müssen wir, glaube ich, also werden auch in China oder in Amerika und Co. wird man merken, wir sind ja alle irgendwie miteinander verbunden. Also das, ne, man kann nicht eine Insel auf dieser Welt sein. Wir sind alle als Menschen mit der Natur verbunden und als globaler Markt sind wir alle irgendwie in einer Verbindung und müssen natürlich gucken, dass das in der Verbindung auch, ne, also wie sagen die SDGs auch so schön, also leave no one behind. Und ich glaube, das muss weiterhin auch über die Vereinten Nationen unser großes Ziel sein. Also ne, miteinander zu schauen, dass in dieser globalen Welt wir nicht permanent Verlierer erzeugen. Und was das bedeutet, adressieren ja eigentlich die Sustainable Development Goals. Und das ist ein sehr hehres Ziel, aber ich glaube, da müssen wir weiter dran arbeiten. Und das kann auch nur funktionieren, wenn wir eben viel vernetzter denken und immer einfach verstehen, keiner kann das für sich alleine lösen und auch keiner wird das Rad alleine zurückdrehen können. Ja, auch ein Trump wird das Rad nicht zurückdrehen können alleine.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ist es jetzt halt, also mutiert es am Ende des Tages zum zahnlosen Tiger oder geht es halt trotz aller Widerstände weiter, ne? Wenn man sich anschaut, dass auch aus China so Plattformen wie Temu einfach extremen Erfolg haben und ja auch nach Deutschland liefern und einfach sämtliche Bemühungen, die wir hier in Europa haben oder in Deutschland haben, einfach mal umgehen und auch gar keine Strafen dafür irgendwie bekommen. Dann hat man ja schon auch als Unternehmer, wo man sich ja Gedanken machen muss, okay, wie kann man halt nachhaltig produzieren, wie kann man Produkte nachhaltig anbieten und wie kann man trotzdem vom Preis her wettbewerbsfähig sein und bleiben, wenn aber aus dem Ausland halt dann trotzdem halt Produkte zu uns ins Land flattern, die einfach viel günstiger sein können, weil sie einfach Nachhaltigkeit komplett auscutten. Ja? Also Frage dahinter ist so ein bisschen, wie schätzt du da wirklich auch so in Zukunft deine Tätigkeit ein, dass das Ganze halt, also dass dir da nicht die Argumente ausgehen?
Gute Frage. Naja, also ich glaube, bei dem einen oder anderen würden mir heute auch die Argumente schon ausgehen, ne? Weil da einfach keine Anknüpfung ist an dieser Thematik. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man das hört, muss man natürlich gucken, es darf eben nicht so sein, dass nachhaltiges Wirtschaften immer einhergeht mit teurer sein und irgendwie, ne, so diese Öko-Falle dürfen wir eben nicht bedienen. Und ich glaube, da war ich tatsächlich sehr inspiriert auch von einem Buch, was bei der BAM Bock auf Morgen vorgestellt wurde, das 60%-Potenzial, dass wir einfach verstehen müssen, dass wir eben mit höheren Preisen und ganz viel Moralität und wir sind ja hier mit gutem Gewissen unterwegs, dass das nicht der Marktmechanismus von morgen sein kann, sondern wir müssen halt gucken, wie kriegen wir das in die Masse, ne? Also so wie Bio jetzt auch bei Lidl und Aldi ist, das war so eine schöne Parallele, muss es uns ja gelingen, eigentlich, dass den nachhaltigen Modus und nachhaltige Produkte eigentlich in die Masse zu bringen und nicht mehr die Argumentation fahren zu müssen, naja, es ist halt teurer, aber es ist auch nachhaltig. Das darf halt nicht sein. Und den Twist müssen wir halt einfach tatsächlich noch schaffen, indem wir weiterhin innovativ sind, weiterhin Wege finden, wie wir nachhaltigere Produktionsprozesse erzeugen können, wie wir die Kreislaufwirtschaft an der Stelle auch noch viel stärker dafür einsetzen und wie wir diese ganzen Themen wirklich dahin bringen, dass wir nicht mehr argumentieren müssen, ja, ist teurer, weil, sondern ja, ist nachhaltig und geil. Also so eher in die Richtung, würde ich fast behaupten. Und ja, da stehen wir noch nicht und ich glaube, da braucht es noch viele schlaue Köpfe, also nicht nur mich, sondern noch viel mehr und noch schlauere Köpfe, die da einfach einen Beitrag leisten können, zu inspirieren und genau solche technologischen Innovationen auch voranzubringen, damit wir da einfach weiterkommen. Weil ich glaube, wir sind in Deutschland vor allem ja auch so ein Tüftler-Völkchen, dass uns das gelingen kann. Aber man muss es halt ein Stück weit ja aus dieser Öko-Falle, glaube ich, rausholen. Und dafür müssen wir natürlich auch gesellschaftlich eine andere Ansprache finden, dass Nachhaltigkeit halt nicht immer verbunden wird mit Verzicht, Verlust, Verteuerung und was auch immer diese ganzen Vs sind, die man ja dann sofort im Kopf hat. Das ist eine Riesenaufgabenstellung. Deswegen, wir werden noch lange viel darüber reden und auch Überzeugungsarbeit leisten müssen und auch neue Konzepte noch entwickeln. Na, also ich glaube, es gibt heute auch noch viele Dinge, die noch nicht gedacht wurden, die wir aber denken müssen, ehrlicherweise. Und ja.
Ja, ist natürlich insgesamt ein Riesenthema, und wir könnten jetzt hier auch noch locker 2, 3 Stunden weiterreden und würden wahrscheinlich nie zum Ende kommen. Aber lass uns vielleicht den Podcast so abschließen, dass du uns nochmal so einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr, auf das Jahr 2025 gibst. Wie wird es da weitergehen? Wen wird CSRD vielleicht ja, neu betreffen? Kommen neue Gruppen dazu, sprich kleinere Unternehmen, die dann auch wirklich die Nachhaltigkeitsberichterstattung also pflichtig sind? Ja, also gib mal so einen kleinen Ausblick für 2025.
Ja, also das Jahr 2025 ist ja eigentlich das Geschäftsjahr, wo jetzt die meisten berichtspflichtigen Unternehmen an den Start gehen, ne? Also meistens sind wir jetzt gerade mit den Unternehmen eher noch in der Vorbereitung, weil es sind ja nur die schon nach NFRD, also nach der Non-Financial Reporting Directive, berichtspflichtig sind, die schon für das Geschäftsjahr 24 dran sind. Auch da hört man schon Stimmen, ob das vielleicht doch verzögert werden soll. Aber so ist es erstmal Stand heute noch. Und das heißt, das Geschäftsjahr 2025 ist eigentlich das, wo die meisten, die eben von diesen 15.000 in Deutschland berichtspflichtig sind, jetzt die Ärmel hochkrempeln werden. Das heißt, wir werden da noch diese ganzen formalen Anforderungen wie Wesentlichkeitsanalysen, Daten und Co. Wirklich mit den Unternehmen, denke ich mal, auf die Straße bringen und umsetzen und diese ganzen Strukturen bauen. Und ein bisschen weiter gesprungen, hoffen wir ja, dass dann in 2, 3 Jahren wir ja, ein bisschen aufhören können, dass diese Selbstverständlichkeit der Berichterstattung zu bedienen, sondern mehr darüber nachzudenken, was können wir denn jetzt umsetzen, was wirklich Impact hat. Also wo können wir jetzt wirklich die nachhaltige Veränderung voranbringen und wie können wir es vor allem auch schaffen, mit den Unternehmen Veränderungen zu, ja, zu entmystifizieren beziehungsweise den Schrecken zu nehmen, weil wir verändern uns jeden Tag. Ich bin morgen eine andere Marie, als ich sie heute bin. Und dieses Veränderungsthema, also Change Management ist ja immer das schöne Thema, einfach nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Ich glaube, das ist das, was schöner wird, wenn dann einmal sozusagen die ganzen Pflichtaufgaben auch in trockene Tücher gebracht werden. Aber ja, CSRD wird uns die nächsten 2, 3 Jahre noch beschäftigen und danach sind es nur noch die, die sozusagen über ihre Schwellenwerte hinterherrücken und auch KMUs, also börsennotierte KMUs kommen noch dazu. Aber ja, es ist alles immer noch unter Vorbehalt, weil wie gesagt, politische Lage und auch der Diskurs rund um die CSRD ist gerade extrem volatil. Deswegen, da mag ich dir gerade nicht in die Glaskugel gucken, weil ich möchte mir die Finger nicht verbrennen.
Okay, aber wenn jetzt trotzdem die Leute da draußen gemerkt haben, okay, irgendwas müssen wir tun, und sie wollen sich vielleicht an euch wenden oder vielleicht auch an andere Berater, sag doch noch mal kurz, was kann man machen, um mit euch in Kontakt zu treten? Und vielleicht kennst du ja auch noch irgendwelche spannenden Bücher, informativen Bücher oder andere Kanäle, wo man sich so ein bisschen informieren kann.
Das ist sehr breit. Also an uns kann man sich immer wenden, an Next Blooming oder eben auch an Sustainable Natives. Also da einfach nur eingeben, googeln und finden. Das ist ganz easy. Grundsätzlich, ja, es gibt viele verschiedene Literaturen und Angebote von Fortbildung, Bücher und Webinare. Ich glaube, ich kann das schwer so das eine Ultimative empfehlen. Ich glaube, meine Erfahrung zeigt, man muss einfach mal mit Menschen sich austauschen, die da einfach schon in Prozessen drinstecken. Na, ob man sich jetzt einen Berater holt, da würde ich tatsächlich aufpassen. Also vielleicht da nur auch ein kleiner Hinweis. Ne? Beratung ist nicht gleich Beratung und es gibt eine starke Goldgräberstimmung tatsächlich zu diesem Thema. Da sind wir immer sehr transparent bei uns, dass wir sagen, wir wollen immer erstmal verstehen, worum es geht, um dann den richtigen Prozess anbieten zu können. Wenn man hört, dass es Wesentlichkeitsanalysen für 1/2 Million angeboten wird, dann kriegt man schlackernde Ohren und denkt sich, was ist das denn zum Teufel? Deswegen, also ich glaube, sich da einfach mal an jemanden zu wenden, der auch so ehrlich ist und sagt, was da wirklich auch an Aufwänden drinsteckt. Und ich behaupte mal, dass wir das bei Next Blooming und bei Sustainable Natives auch sind, dass wir da sehr transparent sind und auch sehr stark wirklich empfehlen, wo kann man eigene Schritte gehen, wo braucht man eine Unterstützung und was sind da auch für ja, Aufwände realistisch und ja, im Eigenstudium kann man sich da noch und nöcher reinfräsen. Tendenz ist einfach, man verliert sich in dem Wust. Das ist einfach unglaublich viel. Deswegen, wenn man das abkürzen will, ist Hilfe immer sehr ratsam.
Das wäre jetzt noch meine letzte Frage gewesen. Also, wenn man das Ganze jetzt wirklich autodidaktisch angehen will, meinst du, kommt man schon erstmal noch so ein, kommt man erstmal relativ weit und dann bemüht man irgendwann sein Netzwerk und vielleicht klappt es auch ganz ohne Berater?
Das will ich nicht ausschließen. Also ich glaube, sehr findige Menschen können das machen. Aber die Theorie bleibt erstmal die Theorie. Und das, was, glaube ich, der feine Unterschied ist, ist dann die Anwendung in der Praxis. Und da gibt es viele Interpretationsräume, die man nicht in der Theorie lesen kann, sondern die muss man dann einfach ja auch mit einer gewissen Smartness und unter anderem auch mit ein bisschen dem wirtschaftsprüfenden Blick im Hinterkopf einfach abwägen. Also ich glaube, das liest man dann eben nicht in den Berichtsstandards und in der Literatur. Das ist dann wirklich die Praxiserfahrung, die man dann einfach braucht. Und die ist mal ganz oft einfach der Beschleuniger, ne? Also der in so Prozessen dafür sorgt, dass man nicht 3 Jahre dran arbeitet, sondern vielleicht in einem halben Jahr durch ist.
Marie, perfekt. Ich würde sagen, du bringst auf jeden Fall mit Next Blooming Licht ins Dunkel bei der Thematik CSRD. Jeder, der irgendwie Fragen hat oder beraten werden möchte, der kann sich gerne an euch wenden. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Markus.
Bis dahin, ciao.
Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.